erstmal auch danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und ich werde mich relativ kurz fassen mit der anarchistischen Kritik, weil ich nicht allzu viel vorweggreifen möchte, falls morgen jemand noch kommen möchte. Als nächstes muss ich das auch direkt ein bisschen versuchen einzuengen, weil es mit dem Anarchismus eigentlich relativ schwierig ist, weil sich Anarchistinnen und Anarchisten beharrlich weigern, seit inzwischen mehr als 100 Jahren sich auf eine einheitliche Theorie festzulegen. Worauf sich aber bei Recht, oder zum Recht geht, eigentlich alle Strömungen einigen können, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Staat, Recht und Kapital. Das wird relativ parallel beschrieben, meistens zu Marx' ursprünglicher Akkumulation, also dass ich quasi die Proletarisierung der Bauer und Bauern und der Neuerschaffung des bürgerlichen Rechtsstaats und wie halt der Kapitalismus entstanden ist und verbunden mit dem bürgerlichen Staat. Daran gekoppelt wird in der anarchistischen Kritik eigentlich immer auch das Rechtssystem, also das bürgerliche Rechtssystem. Da hört es dann auch mit den Gemeinsamkeiten schon wieder auf und trennt sich dann in die zwei dominanten Strömungen, die sich auch wieder in verschiedene Splittergruppen aufteilen, aber relevant sind vor allem der Individualanarchismus, über den ich nicht reden möchte, und der kollektivistische bzw. kommunistische Anarchismus, der sich im Weiteren dann auch offensiv auch an marxistischer Theorie bedient, aber immer mit einer antiidotistischen Ausrichtung natürlich. Genau, das lassen sich da auch interessante Parallelen feststellen zu späteren Marxisten bzw. ja, Dissidenten oder antiautoritären Marxisten in den Rätekommunisten und ganz besonders an der Stelle dann auch zu nennen ist Eugen Paschukanis, sowjetischer Rechtswissenschaftler, der auch Staat und Recht zusammen mit, also in der Begründung mit dem Kapitalismus beschrieben hat. Was beim Anarchismus dann auch noch eine wesentliche Rolle spielt, ist, dass Recht halt auch immer als Ausdruck der Herrschaft verstanden wird, beziehungsweise zur Sicherung der Eigentumsverhältnisse, was halt diese Rückwirkung auch wieder ausmacht, also dass Staat, Recht und Kapital, wie gesagt, immer einander bedingen und ja, einen gemeinsamen Ursprung haben, eine gemeinsame Entwicklung haben und sich gegenseitig beeinflussen. Entsprechend kann Recht auch nur irgendeine Gültigkeit haben oder entfalten, wenn es halt an das Gewaltmonopol vom Staat gebunden ist. Was dann weiterhin auch wieder bedeutet, dass jedes internationale Recht eigentlich eher also eine Art Abkommen darstellt. Also das lässt sich auch dann wieder auch nett mit Nicht-Anarchisten ausdrücken. Also Hobbes hat das als Abkommen gegenseitigen Vertrauens bezeichnet. Und das bedeutet im Anarchismus auch davon ausgehen, dass Krieg konstitutiv für Staaten ist und notwendig, dass das Recht die Sicherung des Staates nach innen bedeutet und Krieg notwendig ist, um die Sicherung des Staates nach außen zu aufrechtzuerhalten. Daraus ergibt sich dann für internationales Recht und für Menschenrechte im ganz Allgemeinen auch, dass es halt eine Art Souveränitätsdefizit gibt. Also das Recht kann keine Gültigkeit entfalten, wenn es keinen Staat hat oder keine Instanz, die es halt mit Gewalt garantieren kann und durchsetzen kann. Was sich dann bei den Menschenrechten auffällig macht, ist, dass immer davon ausgegangen wird, dass der Mensch es qua Geburt innehat und die Notwendigkeit von diesem Gewaltmonopol einfach nicht gesehen wird, beziehungsweise verdrängt wird. Was uns dann dazu bringt, dass im Zweifelsfall, wenn halt offenbar wird, dass Menschenrechte nicht greifen, beziehungsweise nicht greifen können, eine Instanz imaginiert wird, also eine Art Weltsouverän gedacht wird, was dann zumeist auf die UN fällt. Und wenn man sich dann wieder anschaut, was halt auch aus anarchistischer Perspektive, was eine anarchistische Analyse dafür bedeuten würde, ist, dass wenn es eine Weltinstanz gibt, dass nur ein Staat sein kann. Das heißt, Menschenrechte könnten nur in einem weltumspannenden totalitären System irgendeine Art von Gültigkeit entfalten. Was jetzt wahrscheinlich nicht nur für Anarchisten eine eher beunruhigende Vorstellung ist.
Hein-Katrin, Per Rüdiger hat gesagt, dass Menschenrechte keine Gültigkeit haben, wenn es keinen Staat gibt, der sie garantiert. Macht ihr diese Erfahrung auch in eurer Arbeit? Also überlegt ihr euch quasi vorher, welche Menschenrechte gerade überhaupt einklagbar sind oder artikuliert werden können? Und vielleicht auch die Frage, also welche Wichtigkeit haben dabei transnationale Kooperationen?
Ja, grundsätzlich überlegen wir natürlich schon immer in einer vorherigen Strategie, was kann überhaupt erreicht werden, also was möchten wir verändern. Und da war zum Beispiel jetzt auch bei diesen Fabrikbränden, da galt es halt erstmal zu sagen, okay, wir möchten globale Lieferketten untersuchen und wer leidet denn überhaupt darunter? Also es geht vor allen Dingen auch, also bei Menschenrechten geht es ja auch um Schutzrechte für Gruppen, die unter bestehenden Machtverhältnissen leiden. Und diesen Schutz geltend zu machen in irgendeiner Form ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Aufgabe und dazu braucht man Menschenrechte und da braucht man irgendwo auch den Staat für, weil man ja die Rechte bei einem Staat einklagt. Das ist jetzt vielleicht schwieriger in Pakistan oder Bangladesch, aber es wird auch in Deutschland gemacht. Und die Zusammenarbeit mit Opfergruppen, die ist natürlich schwierig, aber trotzdem sehr effektiv, weil man halt auch in der Lage war, also zum Beispiel als meine Kollegin das erste Mal da runtergefahren ist und mit den Leuten gesprochen hat, hat sie hochtraumatisierte Menschen vorgefunden, die entweder ihr Familienmitglied beim Brand verloren haben, beziehungsweise ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und durch die Interviews und auch durch die Anerkennung dieses Opfers, also dieser Opferrolle, waren sie auch überhaupt erst in der Lage, ihre eigene Situation zu reflektieren und dann auch zu sagen, okay, wir möchten unsere Rechte geltend machen und das sind unsere Rechte. Und sie haben sich auch dadurch so ein bisschen bestärkt, also waren in der Lage, eigene Vereine zu gründen, einen Sprecher zu wählen und ihre Interessen zu formulieren, die sie halt gegenüber KIK geltend machen wollten. Und das ist natürlich erstmal ein Gewinn. Also so sehen das auf jeden Fall. Also sie haben halt Entschädigungszahlungen bekommen und man hat halt auch in Deutschland, das ist ja immer so ein Gesamtkonstrukt, man nimmt auch Medienkampagnen nimmt man auf, um halt zu zeigen, okay, hier gibt es irgendwo ein Machtgefälle und es leiden Menschen darunter, wie zum Beispiel unter globalen Zulieferketten. Und das versucht man auszugleichen. Also es ist mehr so eine Art Korrektiv. Also der Anspruch ist meiner Meinung nach nicht die Weltordnung zu ändern, aber halt korrigierend auf bestehende Ungleichheiten hinzuwirken und zu sagen, okay, das ist nicht gerecht, was hier passiert.
Also mit dem Anspruch, die Weltordnung nicht zu ändern, das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, weil wenn man sich die verschiedenen Erklärungen anguckt, also erstmal angefangen von der allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 bis zu, also über diese Wirtschafts- und Sozialrechte und auch die kollektiven Menschenrechte. Wenn man das alles konsequent durchexerzieren würde, würde das schon eigentlich die komplette Umwälzung der bestehenden Verhältnisse bedeuten müssen. Und da ist dann, glaube ich, auch wieder der Punkt relevant, dass halt also die Verpflichtung auch zu zeigen von Recht und Staat und von Kapital, weil man halt sich Instrumenten bedient, die halt aus Ängste mit dem System, gegen das man eigentlich vorgehen möchte, verwogen sind. Und dass ich hätte das für zum Scheitern verurteilt. Also der Punkt, den du gerade noch gesagt hast, das ist ja auch dann quasi Ausdruck der Machtverhältnisse, die in den jeweiligen Regionen vorherrschen, finde ich auch besonders wichtig, gerade auch, weil ja die arabische Menschenrechtserklärung noch genannt wurde. Also wenn man sich das anguckt, ist das auch eher hanebüchend. Also das, was dann als Menschenrecht ausformuliert wird, wird unter die Scharia gestellt. Das heißt, es ist sowieso alles immer nur zweitrangig und als erstes kommt der Islam. Es gibt auch irgendwie noch andere sehr befremdliche Beispiele, zum Beispiel die Banjul-Charta, also die regionale afrikanische Menschenrechtserklärung, die dann halt tatsächlich in der Präambel irgendwie die zwei Hauptfeinde der Menschheit sind. Das sind dann der Rassismus und der Zionismus. Und, danach wird dann lange aufgedröselt, nachdem man irgendwie drei so im Ansatz liberale Freiheiten geschildert hat. Dann lange aufgedröselt, was für Pflichten es alles gibt, das hat es ja auch schon erwähnt, wo dann auch kommt, dass man sich für Volk und Vaterland opfern hat. Das, also, ich glaube, dann würde ich mich auch eher dem Vorwurf aussetzen wollen, dass es mit den Menschenrechten westlich oder eurozentristisch ist oder sonst was. Also, das scheint mir in keinster Weise irgendwie zuträglich zu sein für Emanzipation oder individuelle Freiheit.
Genau, die nächste Frage ist, ob es möglich ist, mit Menschenrechten den Kapitalismus zu bekämpfen oder ob das nicht dazu führt, dass man sich in der Bekämpfung von Symptomen verliert.
Ganz kurz, nein. Nein, es ist nicht möglich, damit den Kapitalismus zu verwenden. Das ist das, was ich eben auch gemeint habe. Es ist etwas, was dem Kapitalismus selbst entspringt, beziehungsweise quasi, ne, irgendwie, also einer Trias heraus, also Rechtsstaat, Kapital, dass man, denke ich, auch nicht unabhängig voneinander denken darf. Das heißt, ein tatsächlicher Sturz des Kapitalismus ist damit nicht machbar. Und man verrennt sich natürlich arbeitet sich natürlich an Symptomen, wie halt jeder Reformismus, weil nichts anderes ist das, was man dann macht, sich nur an Symptomen des Kapitalismus abarbeitet. Also es ist auch egal, ob es jetzt um Menschenrechte geht oder ob es jetzt partiell um irgendwelche Tariferhöhungen irgendwie im Betrieb geht oder sonst was. Das ist alles nur Symptombekämpfung.
Ja,